Deutschlandfunk. Länderzeit. Mittwochvormittag, die Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Soll es in Zukunft noch Tiertransporte außerhalb der EU geben, ja oder nein? Immer wieder sind erschreckende Bilder über eingepferchte Tiere aufgetaucht, die Tausende von Kilometern transportiert wurden, auch in sengender Hitze und unzureichend versorgt. Bilder, die Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Hessen oder Bayern zum Handeln veranlasst haben, bis hin zu einem vorübergehenden Exportstopp. Dabei sind die Standards für Tiertransporte eigentlich klar, egal ob Tiere innerhalb Deutschlands, der EU oder auch außerhalb der EU dann transportiert werden. Doch es hapert anscheinend an den Kontrollen. Tiertransporte, so ist zu lesen, müssen kaum mit einer Überprüfung rechnen. Viele der Veterinäre, die die amtlichen Voraussetzungen für einen Tiertransport bestätigen sollen, befürchten, dass die Tiere nicht nur während der Fahrt, sondern auch vor Ort gequält und teils auch brutal geschlachtet werden. Wie also kann es gelingen, Tierschutz und Tiertransporte unter einen Hut zu bringen? Unser Thema heute und unsere Frage heute in der Länderzeit. Der Streit um den Tierschutz: sollen Tiertransporte in weit entfernte Länder verboten werden? Dazu interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen. Aus Kiel zugeschaltet ist Jan-Philipp Albrecht. Er ist der Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. Herr Albrecht, guten Morgen.
Einen schönen guten Tag.
Im Studio in Ulm ist Dr. Peter Reitmeier. Er ist der stellvertretende Amtsleiter des Veterinäramtes des Landkreises Ravensburg, Sachgebietsleiter für den Tierschutz. Herr Dr. Reitmeier, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
In Osnabrück im Studio ist Albert Stegemann. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft in der Unionsfraktion. Und Herr Stegemann, Sie besitzen selber auch einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb im westlichen Niedersachsen und können uns möglicherweise diese Erfahrung auch mit einbringen. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und hier im Studio begrüße ich Dr. Bianca Lind. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Rind und Schwein. Frau Lind, richtig gesagt, wenn ich sage, das ist der Dachverband der deutschen Rind- und Schweinezüchter, kann man das so, und Produzenten, kann man das so formulieren?
Das ist so korrekt, ja. Okay. Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielleicht lassen Sie uns zunächst mal, Frau Lind, über die Zahlen auch reden. Habt Ihr Verband einen Überblick darüber, wie viele Tiere tatsächlich auch so weit transportiert werden, dass wir sagen müssen, das sind Entfernungen von 6.000, 7.000 Kilometer auch außerhalb der EU dann, über die wir heute auch in dieser Sendung reden müssen?
Also wir haben den Überblick über die Zuchtrinderexporte, also wie viele Tiere werden innerhalb der EU als Zuchtrinder aus Deutschland heraus vermarktet und dann auch in Drittländer. Und wir haben im Jahr 2018 roundabout 120.000 Zuchtrinder vermarktet. Davon sind 65.000 Rinder außerhalb der EU verbracht worden.
Sind es denn vor allem Zuchtrinder, die transportiert werden? Spielen Schweine, wenn wir dann über bestimmte Länder reden, überhaupt gar keine Rolle? Also sind es vor allem die Rinder?
Also es sind vor allem die Rinder, genau, weil sie gut transportiert werden können, beziehungsweise weil eine hohe Nachfrage besteht, Tiere auch einzukaufen aus anderen Ländern.
Worin besteht die Nachfrage und warum besteht die Nachfrage?
Also wir haben in Deutschland einen sehr, sehr hohen Gesundheitsstatus. Wir machen seit über 150, 200 Jahren intensive Zuchtarbeit, dass wir also die Tiere sehr gesund, sehr robust haben, und das ist unglaublich beliebt in anderen Ländern, und von daher besteht eine Nachfrage, Tiere aus Deutschland zu kaufen.
Nun habe ich die Zahlen innerhalb der EU gefunden, Zahlen, die ich jetzt so auch nicht verifizieren konnte. Danach werden alleine innerhalb der EU 360 Millionen Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen transportiert, dazu noch 1 Milliarde Geflügel. Ist das eine Größenordnung, die ungefähr auch mit Ihren Zahlen übereinstimmt, oder ist es insgesamt unheimlich schwierig, überhaupt zu schätzen und zu bewerten, wie viele Tiere Jahr für Jahr auch innerhalb der EU transportiert werden?
Also für mich ist es unheimlich schwierig zu schätzen, weil wir tatsächlich nur diese Zuchtrinderexporte uns angucken, beziehungsweise die auch mitverfolgen. Aber von der Größenordnung muss man sich ja überlegen, jedes Tier wird einmal zum Schlachthof verbracht, also vom Betrieb in den Schlachthof gebracht. Dann gibt es noch Transporte, wenn ein Tier zum Beispiel in die Mast gebracht wird, und verschiedene Betriebsbewegungen noch. Von daher gibt es viele Transporte innerhalb der EU, und dann kann die Größenordnung schon nachvollziehbar sein.
Herr Stegemann, hat man auf Bundesebene Zahlen, die einfach mal deutlich machen, in welchem Umfang tatsächlich Tiertransporte innerhalb der EU, aber dann auch darüber hinaus stattfinden?
Ja, das ist, wie Frau Lind richtigerweise beschrieben hat, unheimlich schwer zu erfassen, weil Sie natürlich auch betriebsinterne Transporte erfassen müssten, wenn Sie hier zu einem wahrheitsgemäßen Ergebnis kommen wollen. Das ist alles wahnsinnig schwierig. Ich will vielleicht noch mal ergänzen, wir haben jetzt hier die ganze Zeit über Zuchtrinder gesprochen, dass wir natürlich ein ganz, ganz großes Problem damit haben, dass nach wie vor von einigen Ländern innerhalb der EU auch noch Schlachtrinderexporte stattfinden. Aus Deutschland können wir sagen, dass es kaum Schlachtrinderexporte gegeben hat. Im Jahr 2017 waren es noch irgendwie 65, im Jahr 2018 waren es noch um die 80. Und seit Mai oder Juni 2018 gibt es keine Lizenzen mehr und Deutschland exportiert glücklicherweise auch keine Schlachttiere mehr beziehungsweise in Drittländer. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Herr Stegemann, warum ist das für Sie auch so wichtig, das zu erwähnen? Geht es um die Schlachtmethoden und die Bilder, die man dort auch gesehen und auch im Internet findet, dass Sie sagen, also für uns ist es sehr wichtig, dass Schlachtrinder nicht in diese Länder exportiert werden?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb, weil die erwähnten Zuchtrinder in der Regel sehr wertvoll sind. Und Frau Lind hat es richtigerweise beschrieben. Wir haben hier einen sehr hohen Zuchtstandard. Wir haben gute Hygienevorschriften und deswegen sind unsere Zuchtrinder begehrt. Allerdings, dass Schlachttiere außerhalb der EU verbracht werden. Oder sagen wir mal, die Bilder, die wir alle kennen und die wir alle nicht sehen wollen. Diese Bilder entstehen zum ganz, ganz großen Teil, wenn Schlachtrinder verbracht werden, weil diese Tiere eben wirtschaftlich gesprochen einen geringeren Wert haben. Sie haben natürlich denselben Tierschutzanspruch, das ist gar keine Frage. Aber leider kommt es dann häufiger zu Missbräuchen. Und wir müssen darauf hinwirken, wir müssen auch auf die Kommission einwirken, dass die Kommission auch auf die Länder einwirkt, die nach wie vor noch Schlachtrinder exportiert, weil hier tatsächlich das größte Tierleid stattfindet.
Herr Albrecht, haben Sie einen Überblick, wie viele Tiertransporte in Ihrem Bundesland, aus Ihrem Bundesland heraus geschehen? Oder ist auch da der Überblick, wie wir es gerade auf Bundesebene gehört haben, unheimlich schwierig?
Doch, natürlich haben wir auch diesen Überblick, gerade wenn es eben um diese besagten Zuchtrindexporte geht, haben wir Zahlen in den jeweiligen Ländern. Das ist natürlich dann immer aufgeteilt auf das, was direkt aus dem jeweiligen Bundesland in Drittländer transportiert wird und das, was möglicherweise noch in andere Bundesländer verbracht wird, um dann exportiert zu werden. Und natürlich sind die Zahlen für die Exporte in Drittländer deutlich geringer als das, wie es ja eben auch genannt wurde, was alles in Deutschland passiert und alltäglich ist.
Was sind denn aus Ihrer Sicht, Herr Albrecht, die Gründe, dass millionenfach im Laufe eines Jahres auch Tiere von A nach B transportiert werden innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU? Hat es etwas mit der sprichwörtlichen Massentierhaltung zu tun? Ist das der Hauptgrund dafür?
Naja, also klar, je mehr Tiere wir produzieren und verbrauchen und je mehr wir nicht unbedingt auf regionale Kreisläufe setzen, sondern eben auch Produkte, Lebensmittel durch Europa transportieren, werden eben auch Tiertransporte damit verbunden sein. Das eigentliche Problem, das wir aber derzeit eben wirklich diskutieren und wo es eben auch die politische Notwendigkeit gibt, Veränderungen auch zu diskutieren, sind die Langstreckentransporte. Also Transporte, die eine Dauer von über 8 Stunden zum Beispiel insgesamt einnehmen und dann auch in Drittländer gehen, bei denen man eben nicht sagen kann, wie sind da die Kontrollen und werden da wirklich alle Bedingungen, die wir auf EU-Ebene gemeinsam vereinbart haben, überall eingehalten.
Herr Reitmeier, wenn man sich die Meldungen der letzten Wochen und Monate anschaut, dann spielen immer wieder auch die Landkreise, dann spielen auch immer wieder die Amtsveterinäre eine entscheidende Rolle, auch bei Tiertransporten, auch bei der Frage, dass man gesagt hat, wir weigern uns hier entsprechende Papiere auch zur Verfügung zu stellen, weil wir möglicherweise, so heißt es zum Beispiel, Beihilfe zur Tierquälerei leisten. Vielleicht können Sie uns aus Ihrer Sicht einmal erklären, wie Tiertransporte überhaupt funktionieren, wie sie bei uns auch organisiert werden. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit Tiertransporten innerhalb Deutschlands an. Kommen Sie als Amtsveterinär überhaupt da ins Spiel innerhalb Deutschlands oder sind das tatsächlich unkontrollierte Transporte?
Also wir sind immer dabei, Amtstierärzte sind immer dabei, wenn die Transporte in andere Länder gehen. Das heißt, sobald es in einen anderen Mitgliedstaat geht oder auch in Drittländer, muss ein Amtstierarzt Tiere gesehen haben. Er muss sie auf die Transportfähigkeit kontrollieren und dann kommt es eben zu diesem Prozedere der Abfertigung eines Tiertransportes. Das ist eigentlich unabhängig davon, ob er ins Drittland geht oder ob er innerhalb der Mitgliedstaaten verbracht wird. Wir haben diverse Dinge zu prüfen.
Also das heißt, innerhalb Deutschlands spielen die Amtsärzte und Amtsveterinäre und entsprechende Genehmigungen keine Rolle, sondern das kann dann völlig ungenehmigt auch jederzeit durchgeführt werden.
Innerhalb Deutschlands ist es so, dass die Transporte zum Beispiel an Schlachthöfen kontrolliert werden von den dortigen Amtstierärzten. Es gibt immer wieder Schwerpunktkontrollen, es gibt auf den Autobahnen Kontrollen. Es ist nicht so, dass die Transporte innerhalb Deutschlands nicht kontrolliert werden. Sie werden weniger kontrolliert als Transporte in Mitgliedstaaten oder in Drittländer, aber es gibt schon auch Kontrollen von diesen Transporten.
Sie sagen innerhalb der EU und auch darüber hinaus, da sind die Amtsveterinäre immer mit im Spiel. Wie muss man sich das vorstellen? Also wer beantragt solch einen Tiertransport? Was müssen Sie entsprechend auch durchführen, damit Sie am Ende sagen können, die und die Reise oder den Transport kann ich genehmigen?
Also das gängige Prozedere ist, dass es einen sogenannten Organisator des Transportes gibt. Das ist meist eine Zuchtorganisation, die meldet sich dann ungefähr 2 Werktage vorher beim Amtstierarzt an. Sie gibt an, wohin die Tiere transportiert werden sollen. Sie legt eine sogenannte Transportplanung vor. Und daraus kann der Amtstierarzt dann ersehen, wohin die Tiere gehen, welchen Weg sie nehmen, welche Strecke sie nehmen. Und der Amtstierarzt prüft dann eben anhand dessen, ob er diesen Transport genehmigen kann, allein schon anhand der Planung. Es ist eben erforderlich auch, dass die Tiere nach einer bestimmten Zeit versorgt werden. Und dort muss es eben entsprechende Verlade- und Abladestellen und Kontrollstellen geben, wo die Tiere ordnungsgemäß versorgt werden können.
Wer darf denn diese Tiertransporte letztlich durchführen? Kann das jeder LKW-Spediteur tun? Sind das besondere LKW auch? Müssen die Fahrer in irgendeiner Weise auch geschult sein?
Ja, es gibt Anforderungen an die Fahrzeuge und auch an die Fahrer und auch an das Unternehmen, welches den Transport durchführt. Die Fahrer brauchen einen sogenannten Befähigungsnachweis zum Transport lebender Tiere. Und die LKWs, die Langstreckentransporte, das heißt Transporte über 8 Stunden durchführen, brauchen eine bestimmte Ausstattung. Das heißt, sie müssen Tränkeeinrichtungen haben. Zum Beispiel, sie müssen ein Belüftungssystem haben und sie müssen die Möglichkeit haben, dass sie GPS überwacht werden können. Das ist eben ein wichtiger Punkt für die Amtstierärzte, weil das später bei der Nachkontrolle des Transportes sehr wichtig ist. Den Transportweg und die Abladungen und so weiter nachvollziehen zu können.
Herr Albrecht, wenn man sich die langen Transporte auch anschaut, Transporte, die ja dann in Länder, zum Beispiel Richtung Usbekistan gehen, 6.500, 7.000 Kilometer, glauben Sie, dass zumindest auf dem Papier das Tierwohl und der Tierschutz auch gewährleistet ist? Wenn man sagt, okay, die dürfen so und so lange transportiert werden, dann muss frisches Futter, frisches Wasser, da müssen sie auch mal entladen werden. Ist zumindest auf dem Papier das Tierwohl gewährleistet?
Nein, zu diesem Schluss muss man am Ende ein Stück weit kommen. In vielen Fällen ist das gewährleistet, aber nicht in allen. Und da haben wir eben die Problematik, die jetzt auch von vielen Ländern ein Stück weit thematisiert wird, durch die Agrarministerkonferenz auch thematisiert wurde. Auch das Europäische Parlament hat mit Mehrheit im Februar einen Beschluss dazu gefasst, dass die Vorgaben, die auf EU-Ebene in einer Verordnung niedergelegt sind und die dann eben von den Amtsveterinären auszuführen sind, dass die unzureichend sind. Und dass sie bestimmte Fragen eben nicht genau betrachten, nämlich die Frage, wer kontrolliert eigentlich diese Umlade- und Entladestationen? Wie sorgen wir dafür, dass wirklich sichergestellt ist, dass sie existieren und dass sie auch in Drittstaaten eben den Kriterien entsprechen, die wir wollen? Auch die Frage, müssen wir eigentlich jeden Transport durchführen oder können wir nicht bestimmte Transporte, gerade die sehr lange dauern, in Drittländer dadurch ersetzen, dass man eben stattdessen Embryonen oder Spermien exportiert? Das sind Diskussionen, die führen wir, weil es eben zu diesen schwierigen Situationen an manchen Orten, auf manchen Transporten gekommen ist.
Frau Lindt, wie ist Ihre Sicht? Reicht das, was wir an Verordnung von Seiten der Europäischen Union zum Schutz von Tieren beim Transport, so heißt es ja, haben, würden Sie sagen, zumindest auf dem Papier wird das Tierwohl auch gewährleistet?
Also wir stehen auf jeden Fall jeder Kritik auch offen gegenüber, also die auch Herr Albrecht geäußert hat. Da würden wir sehr gern drüber reden und wir möchten auch gern dann berechtigte Hinweise haben, wo ist es zu Verstößen gekommen, dass wir dem auch nachgehen können und dass wir da wirklich auch in den Dialog hineingehen können. Aus unserer Sicht ist die gesetzliche Vorgabe, also die Tiertransportverordnung auf EU-Ebene, regelt schon sehr viel und regelt auch einige Dinge schon sehr konkret. Und für uns wäre schon schon mal ein wichtiger Schritt getan, wenn diese Verordnung auch in allen Mitgliedstaaten gleichlautend angewandt werden würde und umgesetzt werden würde. Dann wären wir schon mal einen bedeutenden Schritt weiter. Und natürlich die Frage auch, dass sie bis in die Drittländer, also auch in den Bestimmungsort eingehalten werden muss, da stehen wir natürlich auch dahinter und wollen das natürlich auch dementsprechend umsetzen.
Nun kennt man das ja von den Autobahnen. Das sind international agierende Speditionen, die da unterwegs sind mit internationalen Fahrern. Wie ist das bei Tiertransporten, Frau Lind? Sind das am Ende dann auch durchaus Fahrer und Speditionen, die den Auftrag auch aus anderen Ländern bekommen, wo möglicherweise, Sie haben ja auch die Standards angesprochen, diese Standards dann doch nicht so eingehalten werden?
Also das ist sehr gemischt. Wir haben noch in Deutschland Exporteure und auch Tiertransporteure, die Aufträge entgegennehmen und die auch Tiere fahren und die Tiere in andere Länder bringen. Wir haben aber natürlich auch international oder europaweit agierende Unternehmen, die sich dann um Aufträge bewerben und natürlich auch Fahrer. Sie müssen auch immer, glaube ich, mit berücksichtigen, je nachdem, in welches Land kommt, auch die Fahrer müssen sich auch verständigen können und so weiter. Von daher gibt es da natürlich eine Vielzahl an Ländern, an Unternehmen, die vertreten ist. Aber wir haben ja eine Grundlage, eine gesetzliche, und daran muss sich auch jeder dementsprechend halten.
Am Telefon ist unser erster Hörer heute Morgen, Alexander Orlo aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da mal durchkomme mit diesem wichtigen Thema. Ja, ich habe vor Jahren mal einen Hühnertransporter gestoppt hier in der Nähe von Hamburg auf einem Rastplatz. Der Fahrer, der war in dem Restaurant essen. Die Hühner standen unter Plan auf dem Wagen mit Anhänger. 8.800 Hühner insgesamt. Der Wagen selber kam aus Lille und holte Hühner aus Wismar. Die sollten nach Rotterdam gebracht werden zum Schlachten. Und ich war so empört darüber, habe dann die Polizei geholt und die hat einen Amtsveterinär angerufen. Ich habe dann einen Tierschutzverein angerufen. Die konnten aber nichts machen, weil sie sagten, die kommen mit dem Wasser nicht in die Mitte des Wagens. Und die Polizisten, die sagten also, die würden nie wieder Hühnerfleisch essen, nachdem sie das gesehen haben. Und der Amtsveterinär sagte, nach EU-Richtlinien wäre das okay. Er hat allerdings den Amtsveterinär in Wismar angerufen und ihn gefragt, warum er denn nicht den Wagen beordert hat zur Geflügelschlachterei nach Lübeck. Nein, also es gibt einen Grund, und zwar, wenn Lebendtransporte über Grenzen gehen innerhalb der EU, dann bekommen die eine zusätzliche Subvention. Und das ist auch der Grund, weshalb manchmal Tiere dann über 7 Grenzen gefahren werden, damit sie dann ordentlich Subventionen bekommen.
Ich würde das ganz gerne noch mit, wir haben in 2 Minuten Nachricht, noch mal mit in die Runde auch reingeben, auch an Herrn Stegemann gerne noch mal weitergeben. Herr Stegemann, ist das eines der Probleme, dass man eigentlich relativ nah dann auch schlachten könnte, aber dann kommen die Subventionen der EU ins Spiel und auf einmal müssen dann diese Tiere noch eine sehr, sehr weite Reise antreten? Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht?
Also aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach werden tatsächlich die Schlachtunternehmen angefahren, die sich auch in unmittelbarer Nähe befinden. Das hängt natürlich davon ab, wie der Landwirt und mit welchen Schlachtunternehmen er verhandelt hat. Allerdings von Exportsubventionen oder von anderen Subventionen, wenn in anderen Ländern geschlachtet wird, innerhalb der Europäischen Union, aber auch außerhalb, auch Exportsubventionen außerhalb der EU sind seit 2013 gänzlich ein Tabu. Also davon ist mir nichts bekannt. Vielleicht eignet sich dieses Beispiel auch noch mal ganz klar zu verdeutlichen. Jeder einzelne Tiertransport muss von dem Veterinär geprüft werden. Und wenn Sie das Gefühl hatten, dass die Temperaturen an dem Tag zu hoch waren, dann kann hier natürlich auch ein Rechtsbruch vorliegen. Aber ich gehe davon aus, dass die Amtsveterinäre sich natürlich auch kundig gemacht haben, ob dann an dem Tag auch entsprechend zu hohe Temperaturen waren. Also für jeden Transport und auch für jede Route, die geplant ist, muss wirklich plausibel erklärbar sein, dass eben die Standards der europäischen Tierschutztransportverordnung eingehalten werden. Und die Veterinäre tun das in der Regel auch sehr akribisch.
Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, Herr Reitmeier. Und Sie müssen uns dann sagen, ob tatsächlich für all die Millionen Transporte, die da auf unseren Straßen unterwegs sind, ausreichend Veterinäre auch zur Verfügung stehen, die diese Kontrollen auch durchführen können. Der Streit um den Tierschutz: sollen Tiertransporte in weit entfernte Länder verboten werden? Unser Thema heute 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar Länderzeit an länderzeit@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit im Deutschlandfunk und wir reden heute über Tiertransporte. Tiertransporte vor allem in Länder außerhalb der EU. Tiertransporte, die 6.500, 7.000 Kilometer lang sind. Und wir gehen der Frage nach, ob solche Tiertransporte tatsächlich mit dem Tierwohl, mit dem Tierschutz in Einklang gebracht werden können oder ob sie nicht abgeschafft werden müssten. Mehrere Bundesländer haben zumindest vorübergehend einen Exportstopp auch erwirkt. Und wir reden natürlich auch über Tiertransporte innerhalb, auch innerhalb der Europäischen Union. Was gibt es an Kontrollen? Was gibt es an Standards? Und werden diese Standards tatsächlich am Ende eingehalten? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schicken uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und ich nenne Ihnen gerne nochmal meine Gäste heute Morgen. Dr. Bianca Lindt, sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Rind und Schwein. Jan-Philipp Albrecht, der zuständige Minister aus Schleswig-Holstein, ist mit dabei. Dr. Peter Reitmeier vom Landkreis Ravensburg ist der stellvertretende Amtsleiter des Veterinäramtes. Und Albert Stegemann, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der Unions-Bundestagsfraktion. Herr Reitmeier, nun haben wir das Beispiel gehört mit dem Geflügeltransporter vor den Nachrichten, verbunden mit der Frage oder dem Wunsch, sage ich jetzt mal auch von Herrn Stegemann, dass tatsächlich möglichst viele dieser Transporte auch von Amtsveterinärseite aus überprüft werden. Ist das überhaupt für Sie leistbar oder gibt es da einfach viel zu wenig Personal?
Also das Personal ist wie überall grundsätzlich immer ein Knackpunkt. Unser Berufsverband fordert seit längerem schon, dass es zu Personalaufstockungen kommt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit dem Personal, was wir haben in den Veterinärämtern, natürlich die Aufgabe haben, auch diese Transporte zu kontrollieren. Wir machen das akribisch auf den Sammelstellen, wo die Tiere innerhalb der Mitgliedstaaten und auch in die Drittländer abgefertigt werden. Und wir versuchen natürlich auch möglichst viele Kontrollen zu machen auf den Straßen, auch nationale Transporte, soweit es möglich ist. Aber das hängt natürlich sehr stark vom Personal ab, wie oft man diese Kontrollen durchführen kann.
Nun heißt es, Reitmeier, bei Tiertransporten, dass die Wahrscheinlichkeit, kontrolliert zu werden, unter 1% liegen soll. Stimmt das aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung?
Es finden schon recht viele Transporte statt, so wie ein Vorredner das vorhin gesagt hat. Es gibt natürlich auch kleine Transporte. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass mal ein Pferd vom Bodensee nach Ulm transportiert wird. Das sind dann 80 Kilometer. Dann kann es sein, man transportiert 5 Schafe vom einen Ort in den nächsten Ort. Das sind jeden Tag werden irgendwo Tiere transportiert und man kann die alle nicht transportieren. Wichtig ist es eben, sobald Tiere auf lange Transporte kommen und in andere Mitgliedstaaten gehen, dass man dort sehr genau hinschaut, weil die Tiere halt sehr lange auf den Transportfahrzeugen sind und die Bedingungen müssen möglichst genau verordnungskonform überprüft werden, dass die Tiere gesund und in einem guten Zustand dort ankommen. Und das ist eben der Knackpunkt auch, den wir haben bei den extrem langen Transporten, dass uns da ab den EU-Außengrenzen und auch an den Fährhäfen Richtung Nordafrika und nach Asien die Kontrollen dann letztendlich erschwert werden.
Herr Albrecht, lassen wir uns das auf ein Bundesland runterbrechen, auf Schleswig-Holstein. Wie sieht das in Ihrem Bundesland aus? Reichen die Möglichkeiten, die Sie zur Verfügung haben, um solche Tiertransporte zu kontrollieren? Oder ist da möglicherweise auch der Föderalismus und die Tatsache, dass es viel zu wenig Personal gibt, im Wege?
Na, es ist, wie Herr Reitmeier das gesagt hat, natürlich immer eine Schwierigkeit, dass wir nur stichprobenartig kontrollieren können. Und am Ende läuft vieles darauf hinaus, dass wir schauen müssen, nicht jede Arbeit überall doppelt zu machen. Das heißt, wir müssen uns gut koordinieren zwischen den Ländern und den Kreisen, die ja originär in den Ländern dafür zuständig sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass dort, wo eben diese Kontrolle eigentlich in diesem Ausmaß nicht mehr wahrgenommen werden kann, wie zum Beispiel in Drittstaaten, wenn also diese langen Transporte dann irgendwann mal in der Türkei angekommen sind oder dort eben über die Grenze gehen, dann muss klar sein, das können eigentlich die Veterinärinnen und Veterinäre hier aus den Kreisen in Deutschland ja gar nicht mehr leisten, sondern da brauchte es ein gemeinsames Vorgehen auch auf Bundesebene mit diesen Drittländern zusammen. Und da haben wir bilaterale Abkommen geschlossen, damit diese Tiere dorthin exportiert werden können. Und da steht bisher eben nur drin, dass die Tiere in einer guten Qualität, in einem guten Gesundheitszustand sein müssen. Da steht aber eben nicht drin, welche Standards es für den Tierschutz aus unserer Sicht geben muss, auch in diesen Drittländern. Und da steht auch nicht drin, wer das genau wie kontrolliert in diesen Drittländern. Und das muss geändert werden. Da müssen wir ran und da müssen wir auch dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Bundesamt für Außenwirtschaft, das auch andere Exporte und die Bedingungen in Drittländern überprüft, in die Pflicht genommen wird, die Veterinäre zu unterstützen dabei, die Einhaltung dieser Vorschriften zu garantieren.
Unser nächster Hörer ist am Telefon, Jürgen Schramke. Herr Schramke, guten Morgen.
Guten Morgen ins Studio und in die anderen Stellen.
Ja. Welchen Aspekt möchten Sie gerne einbringen?
Mein Aspekt ist der, dass ja offiziell aus Deutschland der allergrößte Teil als Zuchttiere deklariert ist und nur ein verschwindend kleiner Teil als Schlachttiere, weil das ja wahrscheinlich eine Umgehung der Vorschriften ist. Denn ich kann es nicht glauben, dass so viele Tiere irgendwo im Nahen Osten oder so da auf den Weiden stehen und dann als Zuchttiere dienen. Denn ich glaube, die werden letztendlich alle gegessen.
Ich gebe das gerne mal weiter auch hier in die Runde rein, Frau Lind. Ist dem so? Ich nenne jetzt mal zwei Beispiele, vielleicht noch dazu passend. Kontrastebeitrag Mai 2018 redet von einem Etikettenschwindel und dass natürlich die meisten als Zuchttiere deklarierten Tiere am Ende im Schlachthaus landen. Ist da was dran?
Also ich habe natürlich Verständnis dafür, dass da eine Betroffenheit und eine Unsicherheit herrscht und so eine Annahme bzw. so eine Kritik unterstellt wird. Man muss aber nochmal sich genau angucken, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, als Zuchtrind exportiert zu werden bzw. als Schlachtrind. Und Sie haben allein schon mal die Situation, dass Sie wesentlich höhere Gesundheitsbedingungen und Standards erfüllen müssen von Seiten des Drittlands, um das Tier zum Beispiel in die Türkei verbringen zu müssen. Und dadurch entstehen natürlich höhere Kosten und auch der Wert des Tieres ist definitiv höher als der eines Schlachttieres und auch der Wert ist wesentlich höher als den Schlachterlös, den Sie nachher im Land bekommen würden. Das ist die erste Sache. Die zweite,
das heißt, es würde sich finanziell aus Ihrer Sicht gar nicht lohnen, hier einen Zuchtrind zum Beispiel zu kaufen, in die Türkei als Beispiel zu transportieren, dort zu schlachten. Das würde sich finanziell aus Ihrer Sicht gar nicht rechnen.
Ja, also wenn Sie davon sich in etwa vorstellen, dass ein türkischer Landwirt um die 2000 Euro für einen Zuchtrind bezahlen muss. Das steht nicht im Gegensatz zu dem, was er als Schlachterlös bekommen würde. Was aber, glaube ich, noch wichtig ist, an dieser Stelle auch zu erwähnen, wenn Sie Zuchtrinder importieren, dann brauchen Sie eine sogenannte Importlizenz in den meisten Drittländer und da gibt es bestimmte Vorgaben und diese Lizenz müssen Sie erwerben beziehungsweise müssen Sie vorher angeben, welche Tiere in das Land kommen sollen. Und das wird natürlich kontrolliert und gegengecheckt. Von daher haben Sie da sozusagen nochmal so ein Sicherheitssystem drin, dass Sie dort auch wissen, das sind tatsächlich Zuchttiere und die gehen nicht direkt in die Schlachthof.
Wer kontrolliert, wer checkt gegen?
Also in dem Fall oder in den meisten Ländern sind das tatsächlich die Landwirtschaftsministerien, die diese Importlizenzen vergeben und an der Stelle dann tatsächlich auch gegenchecken, welche Tiere sind das.
Unsere Ministerien? Oder die vor
Nein,
Ort?
Nein, die vor Ort.
Die vor Ort, ja. Okay. Herr Stegemann, vielleicht auch die Frage nochmal an Sie. Sie haben ja auch sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, zu sagen, da werden keine Schlachttiere hintransportiert außerhalb der EU, sondern das sind tatsächlich auch Zuchttiere. Auch die Tierschutzverbände weisen darauf hin, Blick Türkei, dass das überhaupt gar nicht stimmen kann, wenn man sich den Bestand zum Beispiel auch der Milchkühe dort anschaut und sieht, wie viele tatsächlich auch importiert werden, auch in die Länder. Und auch von dort aus gibt es den sehr, sehr großen Verdacht und auch Hinweis, dass die Tiere am Ende dann doch im Schlachthof landen.
Ich kann nur dem zustimmen, was Frau Lind schon gesagt hat. Also die Tiere in der Türkei zum Beispiel kosten 2000 Euro, wenn Sie dort einen Schlachtrind als Schlachthof ankaufen wollen, dann zahlen Sie vielleicht ein Drittel dafür. Also es ist wirtschaftlich überhaupt nicht darstellbar. Aber ich will vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen, um auf das zu reagieren, was Herr Albrecht angedeutet hat. Und da gab es ja einige Bundesländer, die gesagt haben, okay, wir versuchen mal eine Negativliste von Ländern aufzuzeigen, in die wir nicht mehr exportieren wollen. Und dann hat es ja eben auch einen Verwaltungsgerichtsentscheid gegeben, der dann aufgehoben wurde. Das heißt jetzt nicht, dass das Verwaltungsgericht zur Überzeugung kommt, dass man hier die Tierschutzstandards nicht gelten lassen muss, sondern es geht hier noch einmal darum. Und das ist auch meine Überzeugung, dass es immer besser ist, bevor wir mit pauschalen Exportverboten kommen, dass wir wirklich jeden einzelnen Tiertransport genau überprüfen und natürlich dann den Veterinären auch dort Rechtssicherheit geben müssen. Das wird Herr Reitmeier bestätigen, dass es genau an dieser Rechtssicherheit in der Vergangenheit gemalt hat. Und will da auch ein Stückchen weit Herrn Albrecht in seiner Taktik dann unterstützen, der dann eben nachdem sozusagen sein Exportverbot vom Verwaltungsgericht kassiert wurde, hat er dann ja nochmal konkretisiert, was sein Haus sich vorstellt, wie man eben mit Tiertransporten in Drittländer umzugehen hat. Und damit habe ich an und für sich auch überhaupt kein Problem, weil das im Grunde genommen das ist, was jetzt auch schon von den Amtsveterinären kontrolliert werden muss. Also von daher mehr Kontrolle, bessere Kontrolle, das sicherstellen, dass die Transportrouten auch tatsächlich gute Sammelstellen enthalten, dass die Tiere entladen werden, dass sie ausreichend getränkt werden, dass keine Transporte stattfinden, wenn die Temperaturen zu hoch sind. All die Dinge müssen plausibel darstellbar sein und es scheitert leider an den Kontrollen. Und ich will auch als, wir haben ja nun am Sonntag Europawahl und ich bin auch überzeugter Europäer, aber ich will sagen, dass wir in Deutschland die Tierschutztransportverordnung, die ja eine europäische Verordnung ist, sehr vorbildlich einhalten. Aber wir müssen wesentlich mehr Druck auf Europa, auf die Kommission ausüben, damit diese europäischen Tierschutzstandards überall gleich eingehalten werden. Da gibt es Länder, die gucken da nicht so genau hin. Aber ich kann auch sagen, sowohl die Bundesregierung, also Julia Klöckner, wirkt darauf hin, auf die Kommission hin, hat auch entsprechende Gespräche mit Andriukaitis schon geführt, dass man hier auf die Länder, die hier nicht vorbildlich sind, stärkeren Druck macht. Aber auch wir als Fraktion, als Koalitionsfraktion gemeinsam mit dem...
Ja? Herr Stegemann, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, aber woher nehmen Sie die Sicherheit? Also wenn wir davon ausgehen, dass Tiertransporte auch in Deutschland praktisch kaum bis gar nicht kontrolliert werden, woher nehmen Sie als Politiker die Sicherheit? Da läuft alles rund.
Also wenn Sie zum Beispiel eine Route planen, Sie können, ein ganz entscheidender Punkt sind zum Beispiel diese Temperaturen. Es wird ja, die Temperaturen werden erfasst, werden eben auch über Temperaturschreiber auch dokumentiert über die Fahrzeit. Also Sie müssen nicht permanent kontrollieren, sondern Sie können da schon auch über Datentransportsysteme können Sie da schon einen Transport kontrollieren. Mhm. Und eben diese Sammelstellen sind auch nochmal wahnsinnig wichtig, dass Sie hier auch eine gute Infrastruktur von Sammelstellen haben. Wir haben, wenn wir Tierschutzverstöße haben, liegt es häufig daran, dass eben keine vernünftige Sammelstelleninfrastruktur vorgelegen hat. Und dann sage ich auch, wenn es diese nicht gibt, dann darf der Tiertransport nicht stattfinden. Und das kann der Amtsveterinär auch so entscheiden.
Mir haben oder in meinem Kopf sind Bilder eben zum Beispiel auch dieses Kontrastebeitrages, bulgarisch-türkische Grenze, 40 Grad im LKW, dort muss 6 Stunden gewartet werden, bis man die Grenze passieren kann, ein einziger Wasserschlauch für Dutzende, vielleicht sogar mehr Tiertransporte. Wer kümmert sich um diese Realität? Ich lasse das einfach mal nur an dieser Stelle auch hingestellt, denn ich möchte noch mal gern zurück auch zu Herrn Schramke. Herr Schramke, haben Sie irgendeinen Verdacht, dass Zuchttiere da möglicherweise am Ende dann doch zu Schlachttieren werden? Oder ist es etwas, was Sie aus den Medien entnommen haben? Woher kommt Ihre Frage?
Ja, die kommt, und ich glaube, diese Kontrastesendung, die Sie erwähnt haben, hatte ich auch gesehen gehabt. Und es ist ja, also wir müssen uns doch ehrlich machen. Deutschland ist ein riesiges Milchtierland, allein von den Verbräuchen her. Und die Tiere werden dann entweder, ich glaube, das geht auch innereuropäisch verschoben, damit sie dann exportiert werden können. Aber das bedeutet ja, dass wir dann letztendlich doch die Verantwortung aus den Händen geben.
Herzlichen Dank, Herr Schramke. Ich gehe gleich weiter zu Herrn Ott, der im LKW unterwegs ist. Herr Ott, guten Morgen.
Ja, genau. Ott, schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Jetzt nicht mehr im LKW unterwegs, habt ihr es angehalten.
Wunderbar, das ist so. Sehr nett. Dankeschön.
Ich wollte erstmal einen Aspekt in die Runde werfen, und zwar, solange es der Menschheit grundsätzlich an Respekt vor dem Tier fehlt, wird es immer diese tierquälerischen Praktiken der Transporte, der Schlachtung, der Begriff Schlachtung ist auch so ein bisschen zweifelhaft anzusehen, die wird es immer geben. Da können Sie noch so viel kontrollieren wollen. Gerade dieser Bericht hier, Grenze, Bulgarien, Türkei, wie auch immer. Es ist einfach nicht machbar. Und wo sollen denn bitte die ganzen Leute herkommen, die alles kontrollieren? Es geht überhaupt nicht. So, und zweiter Punkt ist, ja, ich hörte, ein guter Standard. Deutschland hat einen guten Standard in der Tierhaltung. Ja, super. Und weißt du, mit den ganzen Medikamenten, dass die Tiere vollgepumpt werden mit Medikamenten, das ist ja auch alles eigentlich ein Witz. Und nicht zu vergessen, der Stresslevel. Eigentlich ist doch das Fleisch, wenn ich es transportiere, wenn ich die Tiere transportiere, die schütten doch so viele Hormone, Stresshormone aus, dass das Fleisch doch im Grunde schon, bevor ein Tier überhaupt geschlachtet wird, schon ungenießbar ist. Da macht sich auch keiner Gedanken drüber. Also das wollte ich mal eben so nur kurz in die Runde werfen.
Ne? Was ich lese, auch noch hier auf meinem Monitor, ist, dass Sie teilweise auch Speisereste transportieren und auch ein Stück darüber entsetzt sind, wie viel Tiere und wie viel Fleisch am Ende auch vernichtet werden. Ist das auch noch ein Aspekt, der Ihnen wichtig ist?
Absolut. Eigentlich ist das skurril. Ich bin Vegetarier aus Überzeugung. So, hat auch mit der Massentierhaltung zu tun, sicherlich. Fahre allerdings auch Lebensmittelentsorgung und jeden Tag sammle ich von Supermärkten halt Gemüse, Fleisch, Obst, alles Mögliche ein. So, und man kann sagen, pro Woche entsorge ich alleine 20 Tonnen Lebensmittel, die durchaus auch noch nicht vor dem Verfallsdatum sind. Ich hatte das Ihrer Kollegin schon gesagt. Wir brauchen nur eine Palette, um LKW, irgendwie der bremst scharf, die muss nur irgendwo gegenrutschen, ist ein bisschen beschädigt oder die Folie ist eingerissen. Ist egal, die ganze Palette, egal, die ganzen Lebensmittel, die drauf sind, wird vernichtet, weil die Versicherung sagt, nein, muss vernichtet werden. Also kann ja nicht sein. So, und wenn ich Ihnen ein Foto schicken würde von unserer Speiserestanlage, wo ich alles reinkippe, ich glaube, dann könnte die ganze Runde ein paar Nächte nicht schlafen. Das ist leider so. Und ich finde eine absolute Perversion, dass Tiere unter übelsten Bedingungen gehalten werden, um hinterher in einer Mülltonne zu landen. Also darüber sollte man sich einfach mal Gedanken machen.
Das gebe ich gerne in die Runde rein. Ich danke, dass Sie rechts rangefahren sind, um uns da auch Ihre Erfahrung auch zu schildern. Frau Lindt, vielleicht fangen wir mit dem Letzten an. Schwer nachvollziehbar, dass Tiere dafür getötet werden, dass sie am Ende dann in der Restmüllanlage landen?
Ich habe Verständnis für die Aussage. Natürlich aus dem Blickwinkel von unserem Zuhörer ist es natürlich, wenn ich mit Speiseabfällen zu tun habe, sehe ich natürlich sehr viel. Aber das vorrangige Ziel aus meiner Sicht ist ja zunächst erstmal Lebensmittel zu produzieren und die auch dann dementsprechend zu kühlen, in der Kette zu halten und so weiter und so fort, um sie dann auch zu verbrauchen. Also ich glaube, wir können keinem Landwirt vorwerfen, dass er da für die Mülltonne produziert, sondern natürlich soll das dementsprechend auch in den Verbrauch gehen.
Herr Stegemann, nun haben wir auch von Herrn Ott gehört, der gesagt hat, solange der Respekt vor dem Tier fehlt, wird es am Ende diese Transporte und vielleicht auch diese Fehlschlachtungen auch geben. Und das wird man mit Kontrolle nicht eindämmen können. Stimmen Sie dem zu? Sie sind ja selber auch Landwirt, haben auch natürlich eine Beziehung auch zu Ihren Tieren. Fehlt es, mangelt es an Respekt vor den Tieren?
Also das glaube ich nicht. Herr Ott das will ich vielleicht noch vorweg sagen, hat schon recht, wenn es um Lebensmittelverschwendung geht. Und das ist natürlich auch ein Punkt der Politik. Oder Politik hat das Thema längst aufgegriffen. Wir arbeiten gemeinsam mit dem BMIL daran, intelligente Verpackungen zu entwickeln. Wir diskutieren darüber, wie man das Mindesthaltbarkeitsdatum weiterentwickeln kann, dass es eben nicht missverstanden wird, dass dann die Dinge eben nicht sofort weggeworfen werden. Und der Respekt vor Lebensmitteln, auch Wertschätzung vor Lebensmitteln, ist uns wahnsinnig nicht wichtig, aber eben auch Wertschätzung vor lebenden Tieren ist uns wahnsinnig wichtig. Und Herr Ott hat ja Themen angesprochen, zum Beispiel Medikamente. Also ich will noch mal darauf hinweisen, dass es einfach so ist, dass Tiere nur dann medikamentisiert werden, wenn eben auch ein eindeutiger Befund vorliegt. Er hat das Stressphänomen vor der Schlachtung angesprochen. Er hat hier PSD-Fleisch angesprochen, sprich die komplette Kette ist tatsächlich so ausgerichtet, dass zum Beispiel Schweine wirklich möglichst wenig Stress ausgesetzt werden, damit sie eben genau diesen Effekt, den Herr Ott richtigerweise beschrieben hat, wenn sie unter Stress leiden, eben nicht stattfindet. Und ich kann auch erkennen, und wir haben auch eine Diskussion auch innerhalb der Branche, dass sich immer mehr Landwirte eben auch aktiv für mehr Tierwohl einsetzen und auch das viel diskutierte Tierwohl-Label, was jetzt sich immer weiter entwickelt, wird auch einen Beitrag leisten, dass sich Tierwohl auch am Ende über den Markt durchsetzt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir schon mitten in einem Prozess sind, dass wir einen Umbau der Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl, hin zu mehr Respekt vor dem Tier, dieser Entwicklungsprozess findet statt und wir sind mittendrin.
Herr Reitmeier, ich möchte Sie auch noch mal als Tierarzt fragen. Stichwort Stress. Wir beziehen es jetzt mal nicht auf die Schlachtung, sondern tatsächlich auf den Transport. Wenn ich lese, was erlaubt ist, also dass Rinder 14 Stunden transportiert werden dürfen, dann einstündige Ruhepause, wo sie auch getränkt, gefüttert werden, dann dürfen sie nochmal 14 Stunden und reisen. Also wir reden von insgesamt 29 Stunden, bevor es überhaupt möglich ist, dass sie dann vom Transport, auch vom LKW runterkommen und dann 24 Stunden tatsächlich sich auch erholen können. Ist das tatsächlich stressfrei für die Tiere, 29 Stunden in einem LKW zu stehen und auch in der Zeit schon Tausende von Kilometern transportiert zu werden?
Also ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Transport bedeutet grundsätzlich Stress. Die Tiere kommen aus ihrem gewohnten Umfeld heraus, werden auf den LKW verladen, vielleicht auch mit anderen Tieren zusammen, die sie von vorher nicht kannten, und sind dann auf diesem LKW und sie haben nicht die Möglichkeit, auf dem LKW so zu füttern, wie es die Tiere auch gewohnt sind. Sie haben dann Witterungseinflüsse, die auf die Tiere mit einwirken und so weiter, was sicher alles auf Stress auch Auswirkungen hat. Wenn ich allerdings noch eine Bemerkung machen kann zu der vorherigen Diskussion. Natürlich exportieren dann Zuchttiere exportiert und man sieht es auch an dem Wert der Tiere, dass sie als Zuchttiere in diese Länder gehen. Aber man braucht sich auch nichts vormachen. Irgendwann werden diese Tiere natürlich auch dort der Schlachtung zugeführt. Und das zweite Thema, was ich noch mal kurz anreißen wollte, auch bei diesen Langstreckentransporten. Wir haben natürlich für jede einzelne Sendung von Tieren, von Rindern, die auf dem LKW sind, ist es eine Einzelfallprüfung, ob diese 33 Tiere die Reise antreten können. Aber die Transporte finden eigentlich schon auf Routen statt, die relativ engen Maßstäben stattfinden. Es finden Transporte statt, zum Beispiel, wie Sie vorhin erwähnten, nach Usbekistan, Tadschikistan und so weiter, Russland. Und dort gilt es eben anzusetzen, dass man auf diesen Strecken diese Abladestellen zertifiziert und kontrolliert, damit die Amtstierärzte haben nicht die Möglichkeit, diese Abladestellen zu kontrollieren. Das müssen andere machen, das muss sichergestellt sein, dass dort die Möglichkeiten der Versorgung und Tränkung der Tiere sichergestellt ist.
Jetzt haben wir noch 3 Minuten Zeit und Frau Wotznitzer hat lange gewartet. Frau Wotznitzer, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen was ansprechen können vor den Nachrichten, sonst werden wir das danach fortsetzen. Was möchten Sie gerne einbringen?
Ja, ich bin also Milchbäuerin in Schleswig-Holstein und auch aktiv hier zur Interessenvertretung der Milchbauern. Und ich würde das gerne nochmal aus Sicht auch der Landwirte selber schildern. Das ist ja so, dass wir sehr hochwertige Kühe hier züchten und halten und die natürlich auch in den Export gehen, weil die sehr nachgefragt sind. Und ich glaube, ein ganz großer Teil der Milchbauern selber war unheimlich schockiert, als er jetzt im Laufe der Zeit erstmal diese Fernsehsendung gesehen hat. Und man kann das also gar nicht glauben, weil das Ganze ist eigentlich ein sehr seriöses Geschäft und die Tiere haben einen gewissen Wert und so meint man ja auch, die kommen dann auch entsprechend an. Und je mehr man sich dann aber so in die Sache einarbeitet und mitbekommt, dass es also sehr wohl ja Kritikpunkte gibt der EU-Kommission, des EU-Parlaments, da gibt es Audits, also offizielle Stellen haben ja große Kritikpunkte an den Transporten. Da stellen sich ja unheimlich viele Fragen und als Landwirt fühlt man sich da eben auch sehr ohnmächtig, weil wir gar keine Informationen haben. Also wir haben keine Informationen, wo ist es okay, wo gehen die Tiere hin. Und
können
das, was
Sie
man dann
vielleicht,
sieht, ist sehr
schockierend. Frau Wotznitzer, vielleicht können wir das klären. Wenn Sie zum Beispiel Tiere zum Transport zur Verfügung stellen, haben Sie keine Möglichkeit, wie das in anderen Bereichen möglich ist, zu sagen, also wir nehmen da auf jeden Fall einen Unternehmer, da sind wir sicher, dass die Standards eingehalten werden und wir schauen da nicht, dass wir da auf dem internationalen Markt einen möglichst günstigen Unternehmer finden?
Also man selber fertigt so einen Transport gar nicht ab. Das geht immer über Zuchtunternehmen oder über andere Handelsunternehmen. Und das sind seriöse Unternehmen. Und da gehen wir natürlich immer davon aus, dass das Ganze auch vernünftig abläuft. Aber wie gesagt, was man jetzt mitbekommen hat an auch unabhängigen Audits und Untersuchungen, zeigt ja, dass ganz vieles nicht in Ordnung ist. Und da fragt man sich einfach, wie es überhaupt sein kann, dass dann im Sommer Tiere, ich sag mal, nach Nordafrika geschickt werden oder im tiefsten Winter nach Usbekistan. Also dass das schon mal nicht klappen kann oder ein hohes Risiko hat, das ist jetzt gar nicht nachvollziehbar, wie sowas überhaupt in die Wege geleitet wird. Und ganz am Ende steht natürlich auch bei einem Zuchttier die Schlachtung, das wurde vorhin ja auch schon gesagt. Und da gibt es sicherlich Länder, in denen es besser läuft, auch mit der Schächtung, aber es gibt einfach auch Staaten, in denen es ganz fürchterlich läuft. Und ich glaube, das will keiner mit seinem Tier, dass das am Ende passiert.
Frau Wassenitzer, wir rufen Sie nach den Nachrichten nochmal an, denn hier geht es gleich wie gewohnt weiter, wie gesagt, mit den Nachrichten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Länderzeit.
Letzte halbe Stunde der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Wir reden weiterhin über Tiertransporte, wir reden weiterhin über Tierschutz und Tierwohl und wir gehen der Frage nach, ob Tierschutz und Tierwohl tatsächlich eingehalten werden, wenn wir über lange Transportrede innerhalb der EU und darüber hinaus sprechen. Und wir fragen nach, ob und inwieweit Standards eingehalten werden, kontrolliert werden und ob es tatsächlich Sinn und Macht und richtig ist, solche Tiertransporte auch in Zukunft durchzuführen und zu genehmigen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, meine Gäste, Jan-Philipp Albrecht, er ist Minister in Schleswig-Holstein, zuständig unter anderem auch für Landwirtschaft, Dr. Peter Reitmeier, stellvertretender Amtsleiter des Veterinäramtes des Landkreises Ravensburg, Dr. Bianca Lind, sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Rind und Schwein, und Albert Stegemann, selber Landwirt und CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft in der Unionsfraktion. Und am Telefon ist wieder Frau Wossenitzer. Frau Wossenitzer, grüße Sie nochmal.
Ja, hallo.
Wir wollen das jetzt gerne aufgreifen, auch in die Runde mit hineingeben. Frau Lind, das Erste, was gekommen ist und was ich von Frau Wossenitzer gehört habe, ist, dass sie sagt, wir als Bauern, die sehr viel Wert auch darauf legen, mit Tieren gut umzugehen, wir haben letztlich, wenn es um den Transport geht, eigentlich gar keine Einflussmöglichkeiten. Ist dem so?
Also ich kann die Kritik an dieser Stelle natürlich nachvollziehen. Einfluss auf den Transport an dieser Stelle, dafür sind dann die Exporteure entsprechend zuständig. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Tatsache auch eingehen, wie ist der Ablauf? Also üblicherweise, wenn Sie Kunden aus dem Ausland haben, gibt es sehr, sehr, sehr viele Kunden, die die Tiere vorher sich auch angucken und auf die Betriebe gehen und die Tiere direkt auch auswählen. Also von daher gibt es da Kontakte und auf jeden Fall auch ein Wissen darum, in welche Länder die Tiere geliefert werden. Also diese Information sollte sie beim Landwirt nicht direkt vorhanden sein, kann auf jeden Fall gegeben werden.
Aber wer wählt denn zum Beispiel dann solch einen Spediteur aus? Das machen dann die Zuchtverbände, die auch bei Ihnen organisiert sind. Muss man sich das so vorstellen? Oder wer wählt dann diesen Spediteur aus?
Also Herr Reitmeier hat vorher von dem Organisator gesprochen. Im Gesetz ist das als Organisator bestellt. Das ist meistens ein Exporteur. Das sind nicht immer Zuchtverbände. Also eigentlich in der Minderheit sind es Zuchtverbände, sondern im überwiegenden Teil sind das spezielle Exporteure. Und die planen dann die Routen. Kümmern sich um die ganze Abwicklung und die beauftragen dann natürlich auch einen Transporteur.
Mhm. Frau Wossenitzer, möchten Sie gerne noch kurz was ergänzen? Wir haben noch weitere Hörer auch in der Leitung und Hörerinnen.
Ja, also ich würde schon gerne noch mal sagen, dass das schon wirklich, ich finde, im Grunde skandalös ist, wenn letztendlich Tierschutzorganisationen an diesen kritischen Punkten, an den Grenzen, an den Schiffsverladungen stehen müssen und diese Missstände aufdecken, wo wir doch eigentlich davon ausgehen sollten, dass es da in der EU Kontrollen gibt, dass solche Missstände abgestellt werden. Und was für uns eigentlich nur die einzige Möglichkeit ist, wofür sich also unsere Politik auch einsetzen muss unbedingt, ist, dass es zertifizierte Routen gibt. Dass es Routen gibt, wo man guten Gewissens seine Tiere hinschicken kann und auch Partnerschaftsabkommen mit den Ländern, dass man sich für Schlachtungen, also Schächtungen einsetzt, die da zumindest nicht ganz entgegen unseres eigenen Werteverständnisses gehen, was wir für unsere Tiere und auch selber als Landwirte und als Gesellschaft haben. Das wäre wirklich wichtig.
Die Meinung ist angekommen und ich gebe das, Herr Albrecht, auch gern nochmal an Sie weiter. Bedeutet das nicht auch, dass die Bundesländer am Ende mehr Geld für Veterinäre zur Verfügung stellen müssen, damit auch mehr Kontrollen durchgeführt werden?
Ja, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir, das ist ja auch eingangs gesagt worden, einheitliche Bedingungen formulieren, unter denen diese Transporte überhaupt genehmigt werden. Und das haben wir ja nicht. Wir haben jetzt also die Situation, dass wir in Schleswig-Holstein und auch die Länder Hessen und Bayern da entsprechende Standards ihren Veterinärinnen und Veterinären im Rahmen des vorgegebenen EU-Rechts vorgelegt haben, aber in anderen Bundesländern das zum Teil anders gehandhabt wird. Dann kommen wir natürlich nicht voran. Und das ist das Wichtigste, was die Veterinären brauchen. Erstmal eine Klarheit darüber, was sind die Standards, die wir einhalten. Und dann haben wir das Problem, dass natürlich wir reden hier über bestimmte Fälle, die sowohl die Landwirtinnen und Landwirte nicht wollen, als auch die Verbraucher nicht wollen, auch die Veterinäre einfach nicht genehmigen wollen, aber wo die Grenzen des EU-Rechts erreicht sind, weil wir eben in den Vorgaben möglicherweise nicht genau formuliert haben und auch nicht genau hingucken. Welche Standards müssen da eingehalten werden?
Herr Albrecht, wir schaffen das natürlich jetzt nicht bis ins Detail hinein, aber trotzdem nochmal zum Verständnis. Es gibt eine entsprechende Verordnung und natürlich geht man als Laie davon aus, dass, wenn diese Verordnung umgesetzt wird, es allgemeingültige Standards gibt. Warum ist das von Bundesland zu Bundesland noch unterschiedlich?
Weil natürlich die Frage, wie wird das Recht angewendet und interpretiert, ein weites Feld ist. Und das ist ja eben auch schon angeklungen, da haben sich ja durchaus auch Gerichte mit auseinandergesetzt. Vieles ist eben aber in der Sache noch nicht endgültig entschieden worden. Und das Problem ist auch, wir werden mit Interpretation natürlich am Ende das nicht lösen, was die EU-Verordnung einfach nicht beantwortet. Nämlich zum Beispiel die Schlachtbedingungen in den Drittstaaten. Die werden einfach nicht von dieser EU-Verordnung mit erfasst. Und weil wir eben nur hinschauen, bis das Tier am Ende entladen wurde in diesem Drittstaat. Und da fordert das Europäische Parlament mit Mehrheit zu Recht, und das hat auch die Agrarministerkonferenz in Deutschland mitgefordert, dass da an der Stelle Anpassungen passieren in der EU-Verordnung. Und es ist ja auch gut, dass wir vielleicht ein paar Tage vor der Europawahl über dieses Thema reden. Es ist ein europaweit geregeltes Thema, und wer eben nicht mehr möchte, dass wir an der Stelle etwas weniger doll hinschauen, der muss sich damit eben mit diesem Thema befassen und auch entsprechend seine Entscheidung damit einbringen.
Herr Albrecht, Sie haben Hessen angesprochen, Sie haben Bayern angesprochen. Was die beiden Länder mit Ihnen, also mit Schleswig-Holstein, gemein haben, ist, dass es zumindest für ein paar Wochen solch einen Exportstopp gab in bestimmte Länder außerhalb der EU. Ging es da aus Ihrer Sicht, was die Motivation betrifft, eher um das Thema Schlachtung, oder geht es auch um die Standards und die Kontrollen während des Transportes?
Bei dieser Aussetzung ging es vor allen Dingen darum, dass sogar im Raum stand, dass Veterinärinnen und Veterinäre sich möglicherweise strafbar machen, wenn sie eben entsprechende Genehmigungen erteilen, dass Tiere dann am Ende in Drittstaaten landen, wo sie unter tierquälerischen Bedingungen möglicherweise behandelt oder geschlachtet werden. Und deswegen mussten wir das auch einmal rechtlich klarstellen. Das ist auch glücklicherweise in umfangreichen Maße auch durch die Gerichte jetzt weiter gefördert worden, dass es da Klarstellung gibt. Aber am Ende ist eben dabei auch deutlich geworden, dass die Regeln, die wir haben, eben nur unzureichend diesen ethischen Konflikt auflösen, weil wir eben immer noch auch auf europäischer Ebene entscheiden. Im Zweifel muss eben, wenn die Bedingungen eingehalten sind, der Transport dann auch genehmigt werden. Völlig egal, was abseits dessen, worauf wir in diesen Regeln achten, am Ende mit den Tieren passiert. Das heißt, wir müssen darüber eine Diskussion führen, wollen wir das noch, und zum Beispiel auch uns fragen, wollen wir diese Langstreckentransporte, die über 8 Stunden lange durch Europa und auch in Drittstaaten stattfinden, wollen wir die überhaupt, oder wollen wir die möglicherweise ersetzen durch andere Alternativen?
Ich möchte an der Stelle ein paar Mails und auch Anrufer, die sich gemeldet haben, kurz zitieren, kurz zu Wort kommen lassen. Da gibt es den Hinweis einer Hörerin aus München mit Blick auf eine Dokumentation auf Arte, das Abladen von Schlachtrindern in einem Land des Nahen Ostens, wo die Tiere tatsächlich buchstäblich heruntergeprügelt wurden, dann vom Schiff oder auch vom LKW, damit sie dann sich auch eigentlich mit dem Ziel, sich zu erholen. Aber das, was dort passiert sei, das sei so überhaupt gar nicht nachvollziehbar und sei in keinster Weise auch mit dem Tierschutz in Einklang zu bringen. Ein zweites Stichwort, das immer wieder kommt, ist Tiere auch als Lebewesen anzuerkennen. Gerade wenn dann auch so Bilder kommen, dass Tiere dann bulgarisch-türkische Grenze 40 Grad dann im LKW sitzen und wir Menschen, so heißt es dann hier an dieser Stelle, dann in den klimatisierten Autos auch unterwegs sind. sind. Ein weiteres Stichwort, das immer wieder angesprochen wird und dazu passt möglicherweise auch unser nächster Hörer, das ist das Stichwort Dezentralisierung von Schlachtung. Dezentralisierung auch, dass der Metzger vor Ort das möglicherweise durchnimmt. Dann das nächste Stichwort ist, warum müssen Tiere überhaupt so weit transportiert werden? Und Herr Rübeling, Sie gehen auch, glaube ich, in die Richtung, dass Sie dafür sagen, eher kurze Wege und dann vielleicht eher die Schlachtung vor Ort, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. Also mir vergeht der Appetit, wenn ich sehe, wie Tiere so weit quer durch Europa transportiert werden. Ich habe dann auch keine Lust mehr, ein Stück Steak zu essen oder eine Bratwurst zu essen. Also das ist für mich nicht vertretbar. Ich bin in der glücklichen Lage, ich kann hier vor Ort bei Metzgern kaufen, wo ich weiß, dass die ihre Tiere von den benachbarten Höfen in den Nachbarorten beziehen. Und das ist für mich ethisch vertretbar. Weite Transporte, das geht eigentlich nicht. Das Fleisch, wenn es denn mal geschlachtet ist, oder die Wurst, die kann man ja weit transportieren, aber lebende Tiere, das geht eigentlich nicht.
Ich gebe das gerne in die Runde mit hinein, Frau Lind. Wir haben ja eben auch schon über Alternativen gehört, auch im Bereich der Zucht, dass man sagt, okay, man kann Embryonen transportieren, man kann möglicherweise auch den Samen transportieren. Also müssen wir nicht grundsätzlich darüber nachdenken, ob solche langen Transporte mit dem Tierschutz, mit dem Tierwohl überhaupt in Einklang zu bringen sind, selbst wenn alle Kontrollen am Ende funktionieren.
Ja, man kann durchaus über verschiedene Varianten diskutieren, aber wie unser Zuhörer auch schon sagt, gibt es natürlich ja auch in anderen Ländern genau diese Fragestellung. Ich möchte mich gerne auch mit Lebensmitteln vor Ort versorgen. Und dementsprechend dafür werden natürlich auch Zuchtrinder exportiert, um in Drittländern, in anderen Ländern auch Populationen aufzubauen, zu ergänzen und so weiter und so fort, um genau diese Möglichkeiten auch zu geben. Um auf die Frage zu kommen, können wir das Ganze ergänzen? Wir haben Situationen in Ländern, wo wir zum Beispiel keine Zuchtpopulationen oder keine großen Populationen an Rindern vorhanden haben. Da ist es natürlich, können sie natürlich mit Sperma und Embryonen arbeiten, aber zielgerichtet, um die Population erstmal aufzubauen, zu vergrößern, ist es dann natürlich auch Tiere zu transportieren und in dem Fall auch trächtige Tiere zu transportieren, damit man sowohl die Kuh als auch dann ein Kalb zur Verfügung hat. Solange wir diese Kombination haben und die Nachfrage danach auch besteht, würden wir natürlich auch diese Nachfrage decken.
Herr Stegemann, es ist ja auch das Stichwort angesprochen, der kurze Weg, der Metzger garantiert, dass tatsächlich das Rind nicht über tausende Kilometer auch noch transportiert wird. Dafür sind viele Verbraucher auch bereit, mehr Geld auf den Tisch zu legen. Muss der Trend in diese Richtung gehen, dass man sagt, wir müssen wieder stärker vor Ort tatsächlich auch das Schlachten organisieren, damit man Tieren auch dieses Leid erspart?
Ja, Sie sprechen das vollkommen zu Recht an. Allerdings sehen wir ja, dass wir einen Strukturwandel in den letzten 100 Jahren erlebt haben, der dazu geführt hat, dass wir immer mehr Konzentration von Tierhaltung haben. Eben mit dem traurigen Ergebnis, dass Teil in einigen Regionen es kaum noch Schlachtunternehmen gibt. Das ist tatsächlich anzuprangern, weil das ist eine Strukturfrage. Also da können wir nur strukturpolitisch was machen. Aber generell will ich auch mal sagen, die großen Probleme bei Tiertransporten haben wir eben nicht im Bereich der Schlachtung, sondern eben bei den beim Export in die Drittländer. Und da müssen wir wirklich nochmal konkret schauen, wo können wir Situationen verbessern. Und das, was eben auch aus den Fernsehbildern bekannt wurde, an der türkischen Grenze, diese langen Warteschlangen, da müssen wir aktiv werden und da muss auch die Kommission dafür sorgen, dass, wenn Tiertransporte in einer langen Schlange stehen, eben Vorfahrt haben. Also das kann natürlich nicht sein und das hat auch kein Veterinär geplant, dass dann irgendwelche Tiere bei 40 Grad auf den LKWs stehen. Das ist so nicht vorgesehen. Deswegen dürfte dieser Transport eigentlich gar nicht zugelassen werden. Aber damals war es halt tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Türkei sich eine steuerliche Veränderung ergeben hat. Und deswegen gab es einen großen Run sozusagen auf die Türkei. Und das hat dann einfach die Grenze komplett überfordert. Aber dann müssen wir für solche Fälle, muss die Kommission einfach dafür sorgen, dass dann eben Tiertransporte Vorrang haben und dort nicht in der Abfertigung oder bei der Kontrolle viel zu lange warten. Da müssen wir wirklich bei den konkreten Problemen, wo wir Tierschutzprobleme haben, da müssen wir für Lösungen sorgen.
Herr Reitmeier, vielleicht nochmal die Frage auch an Sie. Ist es tatsächlich so, dass bei Schlachttieren wir kein Problem haben? Ich erinnere mich noch an unseren ersten Hörer, der ja das bezogen auf Geflügel erzählt hat, was dann von Wismar nach Lille oder transportiert wurde, um dort geschlachtet zu werden. Passt das tatsächlich noch zusammen?
Also ich stimme Herrn Stegemann da völlig zu. Wir haben die Thematik der Zuchtrinder. Und unserer Auffassung nach ist es so, dass wir eben zuerst die Bedingungen ordentlich gestalten müssen für den Transport und dann erst die Tiere auf die Reise schicken können. Gerade das angesprochene Problem an der bulgarisch-türkischen Grenze, was wir jetzt schon mehrere Sommer über haben, dass die Tiere teilweise viele, viele Stunden dort in sengender Hitze stehen müssen. Es geht dann halt einfach nicht. Dann muss man diese Transporte nicht auf die Reise schicken, wenn man schon weiß, dass es dort Probleme gibt. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, und das ist ein wichtiger Punkt, der noch nicht angesprochen wurde, wenn ein europäischer Amtstierarzt Tiere praktisch ins Ausland abfertigt, dann ist es so, dass er das nach einem Urteil, das 2005 der EuGH gefällt hat, nach europäischem Recht bis zum Bestimmungsort diese Bedingungen eingehalten werden. Das heißt, auch wenn die EU verlassen wird und wir durch verschiedene andere Länder mit diesen Tieren fahren, müssen dieselben Bedingungen wie in den europäischen Mitgliedstaaten gelten. Und da gilt es jetzt anzusetzen, dass das durchgesetzt wird, dass die Amtstierärzte, die Sicherheit haben, wenn sie abfertigen, dass ihnen zur Hand gereicht wird, dass es dort diese Abladestellen zum Beispiel auch gibt. Es gibt nebenbei, und das ist mein letzter Satz, auch die Möglichkeit, die Tiere nicht auf dem Landweg zu schicken, sondern auch per Luftfracht. Das kommt immer wieder vor. Man kann auch Rinder ins Flugzeug verladen.
Vielleicht bleiben wir nochmal bei diesen Routen, Herr Reitmeier, um das nochmal zu verstehen. Sie haben das ja am Anfang auch schon ein bisschen dargestellt. Sie genehmigen als Amtstierarzt einen entsprechenden Transport, eine entsprechende Route. Sie bekommen auch Hinweise, wo die Tiere dann auch 24 Stunden sich erholen können, wo es entsprechende Stellen auch gibt. Wie können Sie denn im Nachhinein sicher gehen, dass all das, was es da an wunderbaren Planungen gibt, tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wurde?
Also die Pflicht bei einem Langstreckentransport ist es, nach dem Transport ein sogenanntes Fahrtenbuch vorzulegen, wo der Fahrer dann diese Planung, die er zunächst vor dem Transport vorgelegt hat, dem Amtstierarzt, das muss er später über handschriftliche Eintragungen und über entsprechende Stempel nachweisen, dass dies tatsächlich so stattgefunden hat. Der Amtstierarzt hat auch die Möglichkeit, sich über das GPS auf den LKW in Echtzeit draufzuschalten und zu sehen, was geschieht mit dem LKW gerade. Das heißt, steht der gerade, wie lange steht er dort, welche Temperaturen herrschen dort und ist die Ladeklappe geöffnet?
Diese haben Sie denn die Zeit, Herr Reitmeier? Das eine ist die technische Möglichkeit, das andere ist die Frage, haben Sie die Zeit als Amtstierarzt, das auch zu tun?
Man muss sich diese Zeit nehmen, weil es liegt uns wirklich sehr am Herzen, weil wie allen hier in unserer Runde natürlich es am Herzen liegt, dass die Tiere, wenn sie auf die Reise gehen, auch gut dort ankommen. Und deshalb halten wir es für unsere Aufgabe, eben dies auch zu prüfen. Aber es ist alles sehr zeitintensiv, auch die Planung schon zu überprüfen und später auch das Fahrtenbuch zu überprüfen. Und aber jeder hat den Anspruch, dies abzuprüfen im Sinne der Tiere. Und wenn man eben feststellt, dass etwas nicht funktioniert auf einer Route, dass man Zweifel hat, dass korrekt abgeladen wurde, dann ist eben der Amtstierarzt auch gefordert zu sagen, wir haben hier Zweifel an der korrekten Durchführung des Transports, wir werden ihn auf dieser Strecke nicht mehr abfertigen. So.
Herr Albrecht, wenn wir gegen Ende der Sendung mal auf die Erkenntnisse schauen, die wir nun haben, gerade was die Tiertransporte auch außerhalb der EU betrifft, in Drittländer betrifft, was ist Ihre Konsequenz, Ihre Quintessenz daraus? Sollen, müssen diese Tiertransporte tatsächlich und sollten sie verboten werden?
Ich denke, wir sollten definitiv die Diskussion darüber weiterführen und vor allen Dingen auch eine Entscheidung darüber treffen, muss es wirklich diese Langstreckentransporte geben, die also über 8 Stunden Länge sind? Das ist das, was auch das Europäische Parlament gefordert hat, dass man an der Stelle ansetzt und sagt, können wir das nicht durch Alternativen ersetzen? Das haben wir eben, wie gesagt, auch als Agrarminister der Länder so eingefordert. Und ich glaube, diese Diskussion, die brauchen wir, weil im Rahmen der EU-Verordnung können wir eben nur die Anforderungen überprüfen, kontrollieren, einfordern, die darin auch formuliert sind. Und es gibt eben eine solche Grenze nicht und es gibt eben auch keine Betrachtung der Schlachtbedingungen in den Drittländern nach Abladung. Das muss sich ändern und im Rahmen der jetzt geltenden Regeln, so wie sie jetzt sind, müssen wir natürlich alles daran setzen, dass die Standards, die wir haben, dann auch wenigstens ordentlich durchgeführt und eingefordert werden.
Herr Albrecht, aber das betrifft ja Transporte über 8 Stunden, würde ja auch Transporte innerhalb der EU tatsächlich auch betreffen.
Absolut.
Wenn ich hier lese, dass Rinder bis 29 Stunden transportiert werden können, ohne mal entladen zu werden, dann ist es ja auch durchaus auf europäischer Ebene auch eine gesetzliche Frage, oder?
Genau das ist es. Und das ist mir auch wichtig, hier nochmal deutlich zu machen. Wir gehen als einige Länder und auch gerade die Veterinäre voran und versuchen wirklich die Arbeit zu machen, die uns aufgetragen ist, um deutlich zu machen, wir wollen auch diejenigen, die als Landwirte gute Produkte produzieren, vor diesen Vorwürfen schützen. Auf der anderen Seite ist auch klar, es gibt Bedingungen, die wir offenbar im EU-Recht so noch nicht mit einbezogen haben und die wir aber einbeziehen sollten, wo wir als Gesellschaft sagen sollten und entscheiden sollten, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich finde, da braucht es tatsächlich deutlich schärfere Bedingungen, um sicherzustellen, dass Tierleid in Zukunft verhindert wird.
Herr Stegemann, würden Sie das sofort unterstützen? Tiertransporte maximal bis 8 Stunden, würden Sie dem so zustimmen?
Also bei Schlachttiertransporten auf jeden Fall. Wir haben auch dasselbe Ziel und das eint uns an der Stelle auch, was Herr Albrecht da formuliert hat. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Tierleid eingrenzen. Es ist nur eben die Frage, wie können wir dieses Ziel erreichen? Und ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es eben über den Einzelfall und dass wir jeden Tiertransport genau kontrollieren, dass wir die Planung genau kontrollieren und dass wir hier den Veterinärbehörden eben mehr Rechtssicherheit, von mir aus auch noch verstärkte Restriktionen mit auf den Weg geben. Aber die Alternative wäre ja, wenn ich das noch ausführen darf, wäre ja in der Tat, dass man mit einer Negativliste arbeitet. Und ich glaube, dass wir mit pauschalen Lösungen am Ende nicht weiterkommen, sondern wir müssen jeden einzelnen Tiertransport und anschauen. Und der muss natürlich so organisiert sein, dass die Tiere dort eben vernünftig behandelt werden.
Aber das heißt Rindertransporte bis 29 Stunden aus Ihrer Sicht okay oder muss da auf EU-Ebene ran gegangen werden an dieses Thema?
Also wenn man dazu kommt, dass diese 29 Stunden nicht ausreichend sind, dann muss eben sichergestellt werden, dass es auch in der gesamten Europäischen Union zur Anwendung kommt. Ich kann das jetzt nicht fachlich bewerten, ob wirklich, ich meinte sogar schon, dass nach einer kürzeren Zeit bereits eine Entladung stattfinden muss. Dazu kann Frau Lind vielleicht noch mal was sagen. Aber das muss man natürlich sachlich prüfen. Aber wenn es dafür einen guten Grund gibt, das so zu tun, dann würde ich einer solchen Änderung natürlich auch zustimmen.
Frau Lind, ganz kurz, stimmt das mit den 29 Stunden, bevor dann entladen werden muss? Also das ist korrekt.
Ja, das ist korrekt.
Was ist denn Ihre Sichtweise? Kürzere Transporte, maximal 8 Stunden, würden Sie das unterstützen, dass Tiere dann erstmal auch 24 Stunden Ruhe haben? Oder sagen Sie, das ist so okay, wie das derzeit auf EU-Ebene formuliert ist?
Also ich habe großes Verständnis für die Aussage von Herrn Albrecht, die er natürlich aus seiner Position heraus treffen muss. Wir sehen aber ja an der öffentlich gelenkten Kritik und auch heute an unserer Diskussion, wo tatsächlich die Punkte sind, die wir belegen müssen. Also wo brauchen einfach die Amtstierärzte, wo braucht die Öffentlichkeit mehr Sicherheit, dass Tierschutz und Tierwohl eingehalten wird. Und dementsprechend sind wir ja auch aktuell mit den Marktbeteiligten in der Diskussion. Also das sind unsere Mitglieder, Behördenvertreter, Politik. Das sind natürlich Exporteure und Transporteure, sodass wir überlegen, also welche Informationen müssen wir uns beschaffen, wie müssen wir die unter Tierwohlgesichtspunkten bewerten und welche anlassbezogenen Konsequenzen ziehen wir daraus. Also welche Daten müssen wir zukünftig erheben, um einfach da auch mehr Sicherheit zu geben, dass das Tierwohl gewährleistet ist. Und ich denke, wenn wir das geben können, dann ist das auch vertretbar, die Tiere auf die Reise zu schicken.
Wir haben noch rund 30 Sekunden. Das heißt, das, was an Sensibilisierung in der Öffentlichkeit derzeit auch passiert, auch an Stimmen hier, auch was entsprechende Dokumentation betrifft, führt schon dazu, dass Sie auch in Ihrem Verband darüber nachdenken, was mit dem Tierwohl vereinbar ist und was nicht. Kann man das so zusammenfassen?
Auf alle Fälle. Also wir diskutieren da schon sehr lange drüber. Also seit über 10 Jahren begleiten wir die ganze Fragestellung auch wissenschaftlich. Und deshalb ist natürlich im Moment die öffentlich geäußerte Kritik, bringt uns natürlich in die Situation, dass wir sagen, jetzt ist auch ein guter Moment zu handeln und die Punkte umzusetzen.
Der Streit um den Tierschutz. Sollen Tiertransporte in weit entfernte Länder verboten werden? Unser Thema heute mit ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten und mit ganz unterschiedlichen Gästen. Danke fürs Zuhören. Ich danke für Ihr Interesse. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.